Bereich VIP wird ja immer so wie du jetzt auch sagtest, ne, denken immer ganz, ganz viele, oh, es sind nur Frauen und dann wahrscheinlich auch irgendwie ganz viel Ellenbogen und was weiß ich was. Ne? Also das muss ich wirklich sagen, dass wir auch bei den VIPs einfach ein ganz, ganz großes super Team sind.
Yasemin Merighani ist Redakteurin und Reporterin bei RTL. Wir sprechen in dieser Folge über ihre Arbeit für Punkt 12, Guten Morgen Deutschland und Frauke Lodewig. Und wir reden darüber, was sie motiviert, sich auch mal mit 20 Reality-Show-Kandidaten zu Interviews am Strand zu treffen.
Weil mich einfach Menschen und ihre Geschichten interessieren.
Wir sprechen darüber, dass die Wollnys noch keine Fantassen haben und dass wir beide das gar nicht so schlimm finden. Wir gucken auf Yasemins große Liebe London und klären natürlich auch noch, wie es sein kann, dass die jetzige Kölnerin mal in Düsseldorf gewohnt hat.
Jeder hat so eine dunkle Zeit hinter sich. Nein.
Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und hallo natürlich liebe Yasemin.
Hallo Freddy, danke, dass ich hier sein darf.
Du hast gerade schon gesagt, wir dürfen dich gerne auch Yassi nennen.
Ja, sehr gerne.
Ist also dein Spitzname schon immer gewesen oder nur von Freunden oder nur von Familie? Es gibt ja so unterschiedliche.
Nee, schon immer. Also schon seit ich in der Grundschule bin, ich glaube schon Kindergartenalter. Also Yasemin heiße ich tatsächlich nur onscreen, also in Berichtsinsatz und wenn mich jemand anmoderiert. Oder wenn jemand sehr sauer auf mich ist, also aus der Familie, dann kommt so Yasemin. Nein, aber normalerweise eigentlich nennen mich alle Yassi.
Aber das kenne ich auch mit meinem Namen, also beziehungsweise ich wäre dann on screen wahrscheinlich immer noch Freddy, aber wenn ich Ärger habe, dann bin ich auch der volle Name. Dann bin ich Friederike! Also ich freue mich, dass du heute da bist. Du bist Redakteurin und Reporterin bei RTL, hast bei vielen großen Shows schon hinter die Kulissen gucken können, hast ganz viele tolle Arbeiten selbst machen können, warst sogar bei der Royal Wedding von Harry und Meghan 2018 in London.
Nee, ich war tatsächlich nicht vor Ort, aber ich habe es begleitet aus Köln. Also wir haben eine Live-Sendung, gemacht und draufgeschaut und ich war quasi im Studio bei uns und habe die ganzen Live-Slow-Mos geschaut und habe noch Matzen quasi für die aktuelle Sendung geschnitten. Ich wäre sehr, sehr gerne da gewesen, yeah, weil der Flair kam auch schon so rüber nach Köln. Aber genau. Ich war dann ein Jahr später in London für einen Monat und da war es quasi kurz davor, dass Meghan ihr erstes Kind bekommen hat, den kleinen Archie. Und da war ich dann im Studio und konnte das dann quasi ein bisschen miterleben, was da dann für eine Stimmung war.
Wir haben neulich hier Podcast gemacht mit Sabine Heinrich, die wiederum erzählt hat, Royal-Themen zu berichten. Das würde sie sich nicht zutrauen. Aber sie meinte, sie ist ein großer Royal-Fan und hat sämtliche Royal-Hochzeitstassen, die es gibt auf der Welt, von allen möglichen Royals. Das hast du jetzt aber nicht, dass du dir dann noch eine Tasse geholt hast, wenn du schon in London warst.
Eine Tasse habe ich mir nicht geholt, aber ich habe sehr, sehr viele sehr schöne Erinnerungen und es ist tatsächlich, also wenn du in London bist und so große Events sind mit den Royals, ist es schon Wahnsinn. Also das kann man sich von hier irgendwie gar nicht so vorstellen, aber das ist so, diese Familie, diese Windsor-Familie ist für die Engländer wirklich so ein, die sind damit aufgewachsen und gehört so, ist so der verlängerte Arm der eigenen Familie, habe ich manchmal das Gefühl, so mit den Ansprüchen, die sie an diese ganzen Royal-Members stellen. Aber ja, das ist, ich habe kein Souvenir mitgenommen, aber ein paar gute Geschichten.
Und die werden wir uns alle anhören. Ich bin total gespannt, was du alles zu berichten hast. Wir fangen da an, wo wir mit jeder Folge versuchen anzufangen, nämlich bei deiner tatsächlich ersten Arbeit für die Medien. Weißt du noch, was das war? War es das klassische Praktikum bei der Lokalzeitung beim Kaninchenzüchter? Du nickst schon.
Nee, es war nicht die Lokalzeitung, aber es war der Lokalsender. Also ich musste tatsächlich nochmal nachschauen, wo es jetzt tatsächlich war, weil es ist mittlerweile 11 Jahre her. Und ich habe bei Antenne Düsseldorf, als ich noch in der Nähe von Düsseldorf gewohnt habe, angefangen und ein ganz, ganz normales, so einmonatiges, schön unbezahltes Praktikum gemacht, was aber Hammer war, weil ich kam an, erster Tag war direkt so, komm, geh mal mit auf diese Pressekonferenz hier im Rheinturm ganz oben, du guckst über Düsseldorf und direkt alle Leute so aus der lokalen Medienlandschaft waren dabei und ich so mit 17, 18 War dann quasi auch so gerade in der Findung, was will ich machen? Also Medien wollte ich irgendwie schon immer, schreiben fand ich auch toll und Musik auch. Deswegen habe ich dann so gedacht, komm, fragst du einfach mal beim Radio an. Ne? Bei einigen Stationen hat es nicht funktioniert. Antenne Düsseldorf hat dann ja gesagt. Und genau, dann war ich da einen Monat und habe diese ganz klassischen Sachen gemacht, die man, du wirst es kennen, wenn man beim Radio anfängt, immer macht. Also
Ja, lass mich raten. Du hast Umfragen geholt. Dann
genau.
hast du wahrscheinlich maximal Nachrichtentexte von der DPA ein bisschen umschreiben dürfen, wenn überhaupt. Und wahrscheinlich Themen recherchiert. Wo es dann hieß,
Genau.
das sind total schöne Sachen, die machen wir jetzt nicht aus verschiedenen Gründen, aber hast du richtig gut recherchiert.
Ja, so ähnlich. Und aber was tatsächlich ganz cool war, in dem Jahr, als ich dann, also nach meinem Praktikum, wurde ich dann übernommen als freie Mitarbeiterin. Und es war so in dieser Umschwungzeit zwischen Praktikum und freier Mitarbeit, dass Fortuna Düsseldorf so vor dem Aufstieg in die erste Liga stand. So, also Riesendeal in Düsseldorf. Und dann haben wir so eine Reihe gemacht mit Prominenz aus oder Düsseldorfer Prominenz. Und die durfte ich dann interviewen. Und daraus haben wir dann so ein paar Kollegengespräche und sowas gemacht und so eine kleine Strecke, die ich dann irgendwie mitproduzieren durfte. Das war schon sehr, sehr cool. Also da durfte ich schon ein bisschen mehr machen, aber natürlich die erste Zeit war so, hier hast du ein Mikro, Ladekabel und so weiter und jetzt geh mal raus und mach die ganzen Umfragen. Aber ich muss sagen, da hat man schon viel gelernt. Also man hat, ich weiß nicht, ich habe vorher nicht gedacht, dass es einfach so easy ist, auf, weiß ich nicht, 20 Leute dann in der Stadt einfach zuzugehen und denen irgendwie ein Mikro unter die Nase zu halten. Gedacht, da sagt mir doch eh kein Mensch was zu. Aber irgendwie dann doch. Und das waren dann immer schon ganz coole Momente. Wenn man das dann irgendwie hört im Radio, ist dann auch cool.
Ja, eben. Also für alle Hörerinnen und Hörer hier vom Podcast, die noch relativ am Anfang sind und sagen, oh, Umfragen, ich hasse das, macht es einfach. Man lernt tatsächlich unheimlich viel dazu. In puncto Smalltalk allein schon mit Leuten überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen, dann eben das Ohr
Absolut.
zu entwickeln. Was ist denn jetzt der O-Ton, den ich wirklich brauche? Oder muss ich vielleicht noch dreimal nachfragen, bis es ein ganzer Satz ist, den ich habe? Ich weiß noch, meine erste Umfrage habe ich geholt und dann haben die relativ einsilbig alle geantwortet. Und ich habe das gar nicht als schlimm empfunden. Und als ich es dann schneiden musste und merkte, jeder O-Ton ist maximal 2 Sekunden lang. Du hast irgendwas falsch gemacht. Ah ja. Was wärst du
Ja.
denn geworden, wenn du nicht in die Medien gegangen wärst?
Ja, das ist, also ich habe mit so ein paar Sachen geliebäugelt. Also ich habe tatsächlich auch überlegt, Medizin zu studieren, habe sogar auch Praktika im Krankenhaus und so gemacht, also über mehrere Wochen. Ich glaube, das war, das eine ging 2 und das andere so ein Pflegepraktikum tatsächlich irgendwie 6 Wochen oder 5 Wochen, weil mich das schon interessiert hat, aber nachdem ich diese Praktika gemacht habe, habe ich dann irgendwie gedacht, nee, es ist nicht der Beruf, für den ich so brennen würde. Oder es gibt so ein paar Aspekte, die bei mir so, sage ich jetzt mal nicht Alarmglocken, das wäre jetzt das falsche Wort, aber die bei mir so das Gefühl hervorgebracht haben, das willst du nicht. Und aber so Medien und Schreiben und Fernsehen und diese ganze Welt, das war schon für mich immer toll. Und ich habe auch schon früher immer viel, viel geguckt und viel selbst geschrieben. Also sei es jetzt irgendwie vom Tagebuch bis zu irgendwelchen Kurzgeschichten oder damals mal, also mit 10 Jahren kam, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, der allererste ganz, ganz kleine Artikel von meiner Cousine und mir in so einem lokalen Blatt raus. Da haben wir uns eigentlich beschwert über irgendwas, weil wir uns ungerecht behandelt gefühlt haben als Kinder. Und dann kam so ein 10-Zeiler-Text raus, Kinder haben Rechte. Und den habe ich immer noch hier so eingerahmt in meiner Wohnung hängen. Von daher, ja, ich habe überlegt, Medizin zu machen und auch so Psychologie und Kommunikation. Aber irgendwie ist dann die Liebe für die Medien immer stärker gewesen.
Du hast dann studiert, erst in Düsseldorf und dann in Wuppertal. Und zwar erst Business Administration und danach Management und Marketing. Inwiefern haben dich denn diese Studiengänge jetzt auch wirklich auf den Journalismus vorbereitet?
Ja, also auf den Journalismus eigentlich natürlich jetzt, was das Handwerk angeht, nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber Ich habe das Studium damals gemacht, weil, wie gesagt, eine Medizin irgendwie war nichts. Dann durch meine Praktika am Radio und so, da haben alle immer gesagt, Jassi, also Journalismus zu studieren, das macht nicht so den Sinn. Also alle und alle, mit denen ich gesprochen hatte, die hatten irgendwie Politik studiert, manche BWL, manche Geschichte, dann so Sprachwissenschaften, ne?
Lehramt, ich habe auf Lehramt studiert, Deutsch und Französisch und Geschichte.
Ja, so Sachen, weil alle sagten, so journalistisches Handwerk, wie schreibe ich was, wie führe ich ein Kollegengespräch, wie führe ich ein Interview, das merkst du alles nur, wenn du es halt wirklich machst. Und damals war das, glaube ich, auch so Journalismus zu studieren, da war so ein hoher NC auch drauf. Da bin ich, glaube ich, nicht reingekommen. Ja, und dann war BWL so eine Sache, da habe ich gedacht, Marketing, ja, Marketing, Texten. Und so, das ist zwar Werbetext, aber trotzdem eine relativ bunte Art und Weise zu schreiben. Und das fand ich schon spannend. Das Studium war jetzt nicht immer easy, auf keinen Fall. Aber so was das eigene Arbeiten strukturieren, sich selbst zu organisieren und so weiter angeht, da hat es schon geholfen. Und habe super Leute kennengelernt durch mein Studium.
Und das, obwohl du in Düsseldorf studiert hast.
Ja.
Sorry, das muss ich ja jetzt sagen als Kölnerin.
Jeder hat so eine dunkle Zeit hinter sich. Nein.
Wo wohnst du denn jetzt eigentlich? Also du sitzt hier auf jeden Fall neben einer sehr schönen grünen Zimmerpflanze bei dir im
Ja.
Hintergrund. Dann sehe ich einen sehr großen Spiegel und eine graue Couch. Aber wo befindest du dich?
In der Kölner wunderschönen Südstadt. Das ist alles gut. Es ist alles
Okay.
gut geworden.
Wirklich, ich
Nee,
wollte gerade
das
sagen,
fände
dann ist
ich.
ja, bin ich ja beruhigt. Sonst hätten wir leider jetzt direkt abbrechen müssen, ne? Also auch ich
Ja.
habe meine Grenzen. Wie bist du denn dann tatsächlich bei RTL gelandet? Du hast da ja schon relativ früh angefangen zu arbeiten, auch als
Ja.
Studentin, glaube ich, ne?
Genau. Also ich habe quasi diesen ganz, ganz klassischen Weg von Praktikum über Studentin bis zur Redakteurin gemacht. Und meine allererste Station, die dürfte, glaube ich, jetzt auch so fast 10, 11 Jahre her sein. Da hatte die RTL Journalistenschule, also die haben ja quasi eine Inhouse-Journalistenschule, hat einen Praktikumsworkshop angeboten. Das war so ein Wochenende, wo du wirklich mit, glaube ich, 10 bis 15 Leuten einen Workshop hattest und mal reinschauen konntest in dieses ganze Fernsehbusiness. Das erste Mal irgendwie hat RTL seine Pforten geöffnet. Du bist dann durch die Räume gegangen, durch die Studios. Und da hat ein Kollege, der auch immer noch da ist und der auch später dann bei meiner ersten Redaktion stellvertretender Redaktionsleiter war, der hat diesen Workshop geführt und uns gesagt, wie schreibe ich eine Kurznachricht, wie mache ich eigentlich einen Beitrag. Dann haben wir unseren eigenen Beitrag auch geschnitten. Damals war das Thema die Wollnis. Ich werde das nie vergessen. Wir haben den ersten Beitrag vertont und dann wirklich an dem Sonntag irgendwie abends hattest du da so deine erste kleine Matz liegen, so von 2 Minuten oder 1 Minute 30. Und danach kam dann so, ja, wenn du möchtest, kannst du ein Praktikum machen. Und irgendwie fand ich schon immer VIPs auch irgendwie interessant. Und dann bin
Ja
ich
gut,
quasi.
wobei die Wollnis jetzt ja nicht unbedingt zu den VIPs zählen.
Naja, aber sie sind, sag ich mal, Personen des öffentlichen Lebens.
Aber Sabine Heinrich hat jetzt nicht ihre Tasse im Schrank.
Das nicht. Es gibt, wobei wer weiß, ob es Wollnis Tassen gibt, aber ich habe zumindest noch keinen entdeckt.
Aber
Dann vielleicht doch lieber die von Harry und Meghan.
was war denn das für dich damals für ein Gefühl, wenn du jetzt schon auch so sagst, und ich sehe ja hier auch deine strahlenden braunen Augen, während du das erzählst, die RTL haben mir ihre Pforten geöffnet und zum ersten Mal durfte man dann da rein. Als du dann das erste Mal da vor diesen Greenscreen-Studios und so gestanden hast, hattest du das Gefühl, im Gegensatz zu Medizingedöns, jetzt bin ich am richtigen Ort, das finde ich ja mega.
Ja, schon. Also es war erstmal natürlich beeindruckend. Dann diese ganzen Lichter, also man kann sich das gar nicht vorstellen, wie so ein Greenscreen, man nennt es ja auch ganz lieb die grüne Hölle, wie es da so aussieht. Also wirklich, wenn man so da reingeht und diese ganzen Kräne und tausende Lichter und es ist richtig warm und alles natürlich in diesem furchtbaren Grün und du stehst da so drin und denkst so, okay, also hier moderieren die Leute irgendwie alle, hier finden so diese ganzen Nachrichtensendungen statt, die ich so jeden Abend und jeden Tag so schaue. Das war schon ein beeindruckendes Gefühl und irgendwie, ja, das ist auch nicht weggegangen.
Und wie sieht's denn jetzt aus? Nimm uns mal mit in deinen aktuellen Alltag. Du eben als Redakteurin und Reporterin bei RTL, du wechselst, ne, quasi durch die Redaktion mehr oder weniger, beziehungsweise du bist fest im VIP-Ressort, aber du wechselst dann die Sendung. Wie funktioniert das genau? Welche Sendung betreust du?
Also Guten Morgen Deutschland, Punkt 12, explosiv oder exklusiv größtenteils und da aber größtenteils, also zwischen den Vieren, Punkt 12 und Exklu. Die einen fangen halt früher an und arbeiten für die frühen Sendungen, die anderen ein bisschen später und die sind dann für den Abend zuständig. Aber grundsätzlich fängt jeder Morgen eigentlich mit einer Konferenz an. Mit einer Themenkonferenz, da werden die Quoten besprochen vom Vortag oder Vorabend. Da wird besprochen, was für Themen haben wir heute auf dem Markt. Das findet dann auch bei uns im VIP-Ressort statt. Also wir sind ja quasi die gebündelte VIP-Kompetenz von RTL. Und dann wird besprochen, wie man für unterschiedliche Sendungen unterschiedliche Themen erzählen kann. Natürlich sind, also ich weiß nicht, wenn jetzt in einem Tag Harry und Meghan einen Auftritt haben, dann ist die Chance groß, dass es in allen Sendungen irgendwie stattfindet. Trotzdem erzählt man natürlich Geschichten auch pro Sendung und für unterschiedliche Zielgruppen einfach ein bisschen anders. Und je nachdem, wann das natürlich auch im Tag ist. Also der Zuschauer oder die Zuschauerin hat vielleicht eine andere Aufmerksamkeit um 12.30 Uhr mittags, als sie die haben um 18.30 Uhr bei Exklusiv. Und sowas wird dann besprochen und dann kriegt man sein Thema oder kann auch Themen natürlich vorschlagen. Das gehört genauso dazu. Und ja, dann setzt man sich an die Produktion. Und bei mir fängt es immer damit an, Bilder mir anzuschauen, die wir auf unserem Server haben, ob es jetzt neue Bilder sind, aufgrund dessen wir berichten. Oder manchmal gibt es Zeitungsartikel, ne, aus denen ein Thema stammt. Da muss man natürlich viele Archivbilder auch suchen. Dann schreibe ich einen Text, suche Bilder, suche Musik und gehe dann damit in den Schnitt zu einem Cutter oder einer Cutterin und dann produziert man den Beitrag. Das heißt, dieses, was ich früher gemacht oder was ich beim ersten Praktikumsworkshop damals in 1,5 Tagen gemacht habe, das ist jetzt halt einfach verkürzt auf innerhalb einer Schicht.
Und du schaffst es eben alleine und nicht mehr mit dem Workshopleiter. Und deine direkte Chefin beim VIP-Ressort bei RTL ist ja, habe ich zumindest auf DWDL gelesen, tatsächlich dann auch Frauke Ludewig. Ne? Also ja. Wir kennen sie ja alle als exklusiv. Gesicht natürlich schon seit Jahren. Wie ist sie als Chefin?
Sie ist als Chefin sehr, 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 sehr cool. Also hat ein unheimlich gutes inhaltliches Themengespür. Und für mich und auch viele KollegInnen ist es natürlich Hammer, eine Frau auch als Chefin zu haben. Das ist, finde ich jetzt nicht unbedingt, wenn man sich so die Medienwelt allgemein anschaut, ist es ja jetzt auch nicht überall so. Und
wie ist es denn bei euch tatsächlich, aber eben in der Redaktion, im Ressort, im VIP-Ressort? Da stelle ich mir ja dann doch den Frauenanteil sehr, sehr groß vor.
Der ist groß, aber wie würde ich das jetzt prozentual, kann ich jetzt gar nicht, ich bin schlecht im Schätzen bei solchen Zahlen, aber wir haben auch schon einige.
Also ihr habt jetzt Männer. Nicht nur einen Quotenmann, es
nein,
gibt
nein,
mehr.
Nein, es gibt mehr, ganz, ganz wundervolle Kollegen auch. Bereich VIP wird ja immer so wie du jetzt auch sagtest, ne, denken immer ganz, ganz viele, oh, es sind nur Frauen und dann wahrscheinlich auch irgendwie ganz viel Ellenbogen und was weiß ich was, ne? Also das muss ich wirklich sagen, und das ist auch das, was ich an RTL tatsächlich so, so schätze seit so vielen Jahren, dass wir auch bei den VIPs einfach ein ganz, ganz großes super Team sind. Und darauf kommt auch irgendwie alles immer wieder zurück, weil wir haben so viele unterschiedliche Menschen, die natürlich Geschichten planen, die in Außenstudios als Reporter sind. Wir selber drehen ja auch Beiträge, machen Interviews, schneiden die aber nicht alle selbst. Also wenn jeder jetzt mit dem Ellenbogen so dabei wäre und sagen würde, ich mache hier nur mein eigenes Ding, dann würde das ja alles gar nicht funktionieren.
Wie ist das denn bei euch jetzt mit Quote? Du hast ja gerade schon gesagt, man kriegt morgens natürlich die Quote beim Fernsehen. Das ist ja bei uns zum Glück, möchte ich sagen, nicht so. Wir kriegen zweimal im Jahr Halbjahreszeugnisse quasi mit der sogenannten MA, wo wir unsere Zahlen und Quoten sehen, die dann über ein paar Monate quasi gemessen worden sind. Wie ist das denn bei euch? Wie hart ist das morgens, wenn es dann heißt? Jasmin, naja, während deines Beitrags ist ein bisschen eingeknickt, die Quote.
Ach, das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Und das, also natürlich ist es für niemanden schön, wenn man irgendwie schlechte Quoten hat. Aber es gibt auch genug Tage, wo sehr, sehr gute Quoten sind. Also letzte Woche hatte, glaube ich, exklusiv eine Quote von 21,5. Wenn ich das jetzt richtig im
Ja,
Kopf
das
habe,
habe ich auch gesehen. Ja,
Wahnsinn.
So lange wie seit Jahren nicht mehr so
ja,
hoch.
Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Also wir versuchen natürlich auch, dass das Feedback nicht auf dein Beitrag war jetzt so blöd und deswegen haben Leute aktiv weggeschaltet. Ne? So ist es ja meistens auch nicht. Aber man kann natürlich aus Quoten in gewisser Weise auch Rückschlüsse ziehen. Ne? Also das ist auch ein wichtiges Learning für uns, wenn jetzt Promi XYZ ganz, ganz oft gemacht wird und oft derselbe Abschaltreflex oder Einschaltreflex da ist bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, dann kann man daraus schon lernen. Und das unterscheidet auch unterschiedliche Sendungen voneinander. Also ein Promi oder ein Star, der vielleicht am Mittag oder am Morgen gut funktioniert, weil er irgendwie in die Lebenswelt der Zuschauerinnen und Zuschauer passt, heißt nicht, dass er auch am Abend genauso gut funktioniert. Aber es wird jetzt nicht gesagt, Mama Yassi, ne, was hast du denn gestern fabriziert?
Was hast du für eine Scheiße gemacht?
Ja, und der Satz war irgendwie krumm und da ist deine Vertone irgendwie auch nicht super gewesen und deswegen haben irgendwie 300.000 Menschen abgeschaltet. Also da, nein, das gibt's. Das ist mir zumindest noch nie passiert.
Ich habe tatsächlich mal ein Praktikum gemacht in einer Redaktion von Sat.1. Und war da mit bei einem Beitrag, den wir gedreht haben für deren, für irgendein Wochenendmagazin, so. Und dann waren wir unterwegs und waren pilgern auf dem Pilgerweg. So, und dann war die Reporterin vor der Kamera, hat dann immer schön erzählt, wie sie jetzt gerade am Pilgern ist. Und da war eine Kamerafrau dabei. Und ich war die Praktikantin, die aber das ganze Tonequipment dann schleppen durfte. Das heißt, ich hatte so diesen schweren Tonkoffer quasi umgehangen und dann diese fette Angel die ganze Zeit und müsste dann rückwärts laufen mit dieser riesen Angel während dieses Pilgerbeitrags. Und dann waren wir 3 Tage lang unterwegs. Für mich war es natürlich aufregend, weil wir dann in einem Hotel übernachtet haben und keine Ahnung, ich war irgendwie, ich glaube, 19 oder 20, ich hatte noch nie alleine in einem Hotel übernachtet zu der Zeit. Für mich war das alles total cool und auch, dass ich da so quasi eine Aufgabe hatte und wenn es nur der Ton war und ich mich zu Tode geschleppt habe.
Der sehr, sehr wichtig ist.
Ja, genau. Und das war aber ja das Schlimme, weil ich die ganze Zeit dachte, boah, wenn ich richtig verkacke, weißt du, so die Reporterin kann man nochmal neu aufnehmen, aber wenn ich jetzt die ganze Zeit den Ton falsch mache.
Dann hast du einfach nur so ein stummes Bild und die Reporterin spricht und man hört nichts, ja.
Ja, seien wir ehrlich, sowas passiert ja auch beim
Sowas
Fernsehen.
Sowas passiert. Das ist es halt auch, ne? Also Fehler können uns allen passieren und die passieren auch. Gott sei Dank läuft nie ein Black, auch wenn man manchmal denkt, so meine Güte, in einer Minute läuft mein Beitrag und irgendwie ist noch nicht auf dem Server angekommen. Also diese Stresssituationen gibt es schon, aber
es geht immer alles gut. Aber die Pilgergeschichte tatsächlich bei uns dann, und das nur zum Thema Quote, die lief dann auch nicht so gut. Also am nächsten Tag, also nachdem sie dann im Fernsehen war, haben wir dann die Quote besprochen und da hieß es irgendwie, der Beitrag, ich weiß nicht mal, war irgendwie 5, 6 Minuten lang und spätestens nach der 2. Minute hatten die Leute abgeschaltet. So. Ja. Und das wurde dann auch wirklich thematisiert, dass das irgendwie, also wird jetzt auch niemand beim Namen benannt und gesagt, du bist scheiße, aber es war schon klar, okay, die Leistung, die er gebracht hat, hat nicht gereicht. Und das waren nur mal wir drei. Also ich meine, da in dem Fall war ich dann zum Glück raus, weil der Ton war gut. Am Ton hat es nicht gelegen. Daran
hat
es nicht gelegen.
Bombe.
Aber so die anderen, und da weiß ich noch, dass die Reporterin damals dann auch echt geknickt war hinterher, ne? Ja. Weil die ja auch, also an so Fernsehbeiträgen, die jetzt so gerade mit Reportereinsatz sind, brauche ich dir nicht erklären, da arbeitet man ja auch wirklich lange dann dran. Das ist jetzt ja eben nicht, habe ich heute Morgen um 7 gestartet, den Beitrag, und jetzt um 12 ist er gelaufen, sondern das war mehr Arbeit und naja, das war dann halt nichts. Aber du sag mal zu den zum Thema innerhalb von einer Minute noch schnell fertig machen, was du gerade gesagt hast. Was war denn so der knappeste Fernsehbeitrag, den du mal gemacht hast, wo du wirklich dachtest, jetzt kommt das Schwarzbild?
Also, wir hatten, ich bin wieder bei den Royals. Also, ich bin
Die
wieder
Royals
bei
sind aber auch gut. Spreche ich lieber drüber als die Wollnys, da kenne ich mich nicht so aus.
Ja, gut, da bin ich bei dir. Also Harry und Meghan haben ja im Januar 2020 bekannt gegeben, dass sie raus sind, aus ihren royalen Pflichten weg wollen und so
Der
weiter.
Maxit.
Der Maxit, wie wir ihn alle kennen. Am nächsten Tag natürlich Riesenthema. Und am nächsten Tag hat sich die Technik bei RTL aber auch irgendwie dazu entschieden, auf einmal nichts mehr rauszuschicken auf unseren riesen Server, der dann quasi, ne, wie der Pool ist, wo alle Beiträge reinkommen und dann in die Ablaufkoordination in die Sendung quasi gespielt werden. So, und dann unser Beitrag war eigentlich fertig. Wir haben noch frisches Material aus London bekommen, also, und unsere Reporterin da hat noch für uns gedreht und Aussage gemacht. Alles, ne, ist natürlich irgendwie ein bisschen stressig genug, in Anführungszeichen, was aber Daily Business ist. Also mit Stress muss man umgehen können in dem Beruf. Aber es war dann so, ich habe da noch ein Bild von gemacht. So entspannt war ich dann doch noch, dass die Technik
Für
einfach.
Instagram reicht's.
Ich habe es, glaube ich, oder ich habe es ein paar Freunden von mir dann später geschickt und ich dachte so, oh Gott, wenn das jetzt aber nicht funktioniert. Naja, die Technik ist auf jeden Fall abgeschmiert. Kein Schnitt konnte mehr einen Beitrag rausschicken. Es war dann 12 Uhr, lass mich nicht lügen, 25 und um 40 fängt die, also 12:40 Uhr fängt meistens die VIP-Strecke bei Punkt 12 an. Und da muss ja auch jemand drüber schauen, ne? Also man arbeitet ja auch immer sehr, sehr eng mit seinem CVD oder seiner CVD zusammen, wie man so einen Beitrag macht, damit auch nicht solche Situationen entstehen, wie du gerade gesagt hast, ne? Irgendwie, wir haben 8 Minuten Beitrag produziert, aber eigentlich trägt der nur 2 Minuten. Warum haben wir 6 Minuten zu viel gemacht? So, und ja, dann schickte das alles nicht raus und irgendwann standen dann noch drei Techniker bei uns im Schnitt. Meine Cutterin und ich saßen da so und dachten so, ja, also wenn es jetzt nicht rausgeht, dann wissen wir halt auch nicht, ne? Dann muss Katja unten ein bisschen wegmoderieren, alles, was geht. Weil wir waren ja natürlich nicht die Einzigen, die das Problem
Ja,
hatten, sondern die ganze
klar.
Sendung. Aber irgendwie hat es ja funktioniert. Da muss man cool bleiben, aber das hab ich total gelernt, schon ganz, ganz früh. Wenn du dann in diesen Momenten ausflippst und den anderen auch noch Stress machst, dann funktioniert gar nichts mehr, weil wenn ich meinen Kopf verliere in dem Moment, wo es eh stressig ist, dann meinem Cutter oder meiner Cutterin noch ganz wirr mache im Kopf mit meinem Stress. So, dann sind wir schon zwei gestresste Leute, und das ist alles Teamwork und man muss da cool bleiben.
Du warst ja als Reporterin eben auch vor Ort bei der letzten Let's Dance Staffel wieder. Du warst bei Prince Charming mit dabei auf der Insel. Also alles Sendungen, die ich persönlich sehr liebe. Gucken wir vielleicht als erstes kurz auf Let's Dance. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die sich nicht so auskennen, in der Fernsehwelt vor allen Dingen. Ihr habt natürlich viele Produktionsfirmen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Das heißt, bei RTL wird nicht alles in-house quasi produziert, sondern da wird auch viel ausgelagert und in Kooperation gearbeitet mit der UFA zum
Genau,
Beispiel.
ja.
Mit Warner, mit Konstantin, jetzt Let's Dance, weiß ich gar nicht, wer macht Let's Dance? Sea Point.
C-Point.
Das heißt, du warst quasi dann aber trotzdem dabei, wenn eben Let's Dance gedreht worden ist, warst dann aber eben als Reporterin aus dem VIP-Ressort da, hast dann also zum Beispiel für exklusiv Dinge gemacht und Interviews geführt, richtig?
Genau, ich bin ja ein riesen Let's Dance-Fan. Also in dieses Studio zu kommen, was kein Greenscreen, also keine grüne Hölle ist, sondern wirklich so, wow, hier ist das Tanzparkett und diese ganzen Lichter und so. Das war schon sehr, sehr cool. Es war eine wundervolle Staffel auch. Und genau, wir haben dann in dem Exklusivspezial geht es natürlich irgendwie so darum, das schließt direkt an die reguläre Let's Dance-Sendung an, da einfach einen Einblick hinter die Kulissen zu geben. Was passiert da irgendwie in den letzten Minuten, bevor die Show losgeht? Wie machen sich die Tänzer und Tänzerinnen nochmal warm? Und was geht so in den Promis vor, wenn die dann irgendwie diesen Gang durch die MMC-Studios, die ja auch sehr grau sind, dann in dieses schöne Studio gehen? solche Geschichten sind es dann oder was passiert da so am Tag? Also alles so, was so ein bisschen Schlüssellochblick ist, was so ein bisschen uns nochmal tiefer in diese Let's Dance-Materie bringt, all das, was man natürlich sonst irgendwie nicht mitbekommt.
Wie war es denn, als du mit Prince Charming unterwegs warst? Weil auch da warst du ja vor Ort letztes Jahr, also bei der zweiten Staffel, die war, glaube ich, auch auf Kreta.
Die war auch auf Kreta, genau.
Und wie war das da? Also jetzt mit den vielen Männern die ganzen Interviews zu machen, am Strand nehme ich an, also richtig schön.
Herrlich.
Da, wo gut, bei Deutschland würde ich jetzt sagen, Yasamin arbeitet da, wo andere Urlaub machen.
Genau. Und sie hat, sie schaut aufs Meer raus und denkt sich einfach nur, geil, so war es ungefähr.
Im Gegensatz zu den Leuten bei Goodbye Deutschland, die denken sich eher, scheiße, wie komme ich wieder an Kohle und warum funktioniert mein Solarium auf Mallorca eigentlich nicht?
Ja, also das war wirklich, das war eine tolle Erfahrung. Wir haben, also man kennt diese ganzen Shows, das ist ja auch ähnlich beim Bachelor und bei der Bachelorette. Ne? Es gibt ja in den ersten Folgen immer diese Master-Interviews, wo die sich die Leute überhaupt erstmal vorstellen. Das wird natürlich von der Produktionsfirma selber auch gedreht. Prince Charming macht übrigens auch Seapoint, also dieselbe Produktionsfirma, wie auch Let's Dance produziert. Und wir waren, ich glaube, 3 Drehtage hatten wir mit allen Kandidaten und mit Prince Charming Alex selbst vorher. Also das war... auch viel Arbeit da, so 30 Grad den ganzen Tag draußen, aber es war natürlich cool. Es hat Spaß gemacht und mir machen immer besonders diese Interviews und Drehs und deswegen bin ich auch im Bereich VIP, nicht weil ich alles, was Glam ist, nur cool finde, sondern weil mich einfach Menschen und ihre Geschichten interessieren. Und deswegen bin ich auch eigentlich in diesem Beruf gelandet. Also ich habe schon immer gesagt, irgendwie, ich finde es geil, mit Leuten zu sprechen, die auch alle so unterschiedlich sind und unterschiedliche Vorlieben haben. Egal, ob sie jetzt super reich sind oder, weiß ich nicht, bei einer Show nur mitgemacht haben und dadurch irgendwie so ein bisschen Fame bekommen haben und deren Geschichten mehr anzuhören. Also das... das war schon immer mein Beweggrund und da ist natürlich so eine Staffel wie Prince Charming, wo 20 Kandidaten da sind und die Liebe finden wollen und irgendwie bereit sind, so über alles so zu sprechen, was so bisher passiert ist, was sie sich wünschen, was sie so für Schicksalsschläge hatten, die ja auch alle 20 riesen Geschichten hatten so an sich, ne? Das sind ja auch alles Menschen. Das war schon spannend.
Und hattest du auch schon mal während irgendeines Beitrags, den du gemacht hast, irgendwie Skrupel, dass du dachtest, ach, ich glaube, der hat da gerade was gesagt, was er vielleicht gar nicht so gemeint hat oder was er vielleicht gar nicht sagen wollte oder den muss man vor sich selbst schützen oder so. Gab es da mal sowas, dass du sagst, der hat sich quasi um Kopf und Kragen geredet und ja, was machen wir jetzt damit? Machen wir da echt die schnelle Schlagzeile oder?
Ich hatte das in meinen Beiträgen bisher, kann ich ehrlich sagen, nicht so. Da hat man schon, muss man ein Gespür dafür entwickeln, im Interview auch so zu fragen, dass du auch nicht unfair den Leuten gegenüber wirst. Also ich bin überhaupt kein Mensch, der dann so denkt, jetzt stelle ich aber irgendwie Frage XYZ, nur um eine Schlagzeile herauszubekommen. Klar muss man in den Job auch, sage ich jetzt mal, Fragen stellen, die vielleicht nicht angenehm sind, weil manche Promis sich auch was leisten, sage ich jetzt mal, worauf man sie auch ansprechen kann. Das ist immer drin. Das ist ja auch nicht anders bei anderen Interviews. Aber ich finde, man muss auch eine Gratwanderung finden, wo man die Leute auch vor sich selbst schützen kann und auch vielleicht mal im Interview nachfragt, so, wie meinst du das jetzt genau? Meinst du das wirklich so? Ne? Und wenn die Leute das dann sagen, so bei Prince Charming, ich habe schon mit 5000 Leuten geschlafen und ich bin auch stolz drauf und was weiß ich was, ne? Was wirklich diese Zahl viel? Freddy, diese Zahl viel?
Nein, 5000? Doch, nein.
5000. Wir haben dann später gerechnet, wie das so. Und
ich
so
ja, eben, ich wollte gerade sagen, warte mal, also 3650 schaffst du in 10 Jahren? Na gut, wenn du so 15 Jahre und dann. Oh mein Gott.
Ja, also ne, sowas passiert dann bei bei der Person habe ich das jetzt, habe ich das nicht so hinterfragt. Ich habe dann, also gedacht so, jetzt echt, seit wann bist du denn aktiv? So Sachen, ne, die fragst du dann natürlich auch, weil es halt dann eine Vorlage. Aber klar, du musst halt in bestimmter Weise auch manchmal Leute schützen
Musst aber
und
auch sehr
einfach.
deep werden. Also wenn du jetzt gerade schon
Genau.
sagst, du musst dann eben bei so einem Dating-Format auch nachfragen. Ach so, wann hattest du denn dein erstes Mal? Also so
Ja.
schon auch die Fragen, die man sonst eigentlich erst so in Freundschaften irgendwie nach dem dritten Bier auf einer Party mal
Genau.
zwischendurch fragt. Und dann
Ja.
so, ah, okay,
Ja.
wir kennen uns
Also,
nicht, aber erzähl es mir. Wie
ja.
war es das erste Mal?
Also für mich ist immer ganz wichtig, nicht respektlos zu werden. Das auf gar keinen Fall. Aber wenn jetzt, wenn Promis einem eine gute Steilvorlage geben und sie haben gerade eine Trennung hinter sich und sagen dann, so, ich weiß auch nicht, was irgendwie nach 2 Bier mit mir passiert, sage ich, ja gut, dann fragt man halt nach, ne? Aber das ist halt das Business, das Spiel kennen die meisten auch. Bei Leuten, die halt nicht so erfahren sind, muss man halt gucken, ne? Dass man da fair bleibt und so, aber ich glaube, das Gespür habe ich und das Bauchgefühl auch, dadurch,
Ja,
dass
das merkt
ich
man
so
jetzt ja
früh
auch.
bin.
Also auch, wie du hier darüber
Ja.
berichtest. Wie ist es denn bei den anderen Reality-Shows? Ich muss es einfach fragen, weil natürlich viele immer dann überlegen, okay, wie viel ist da echt, wie viel ist da nicht echt? Jetzt bei den Shows, wo du mitgemacht hast, kannst du wirklich sagen, da flüstert einem keiner das Drehbuch ins Ohr?
Das kann ich schon sagen. So von dem, was ich mitbekommen habe, und zum Beispiel auch Let's Dance, ist ja auch eine mit Emotionen vollgepackte Show, wo man natürlich auch sagen könnte, ja, spielt da jetzt irgendwer eine Rolle? Sind diese Tränen echt? Machen die das und das nur für die Show? So wie ich es mitbekommen habe. Natürlich sind das Show-Menschen, ne? Das schon. Also man weiß natürlich auch, wenn die Kameras an sind, du bist im On. Aber die Emotionen, so wie ich das mitbekommen habe, sind wirklich echt. Und wenn du in diesem Tanzsaal bist und diese Leute tanzen siehst und es ist ja gar nicht so groß, ne, sondern du siehst die Gesichtsausdrücke und du begleitest ja Leute über 12 Wochen und siehst, wie die sich verändern. Und so ist es wahrscheinlich ja dann auch in den Dating-Formaten. Also ich saß jetzt nicht bei Prince Charming mit bei einem Date, da waren wir dann schon weg, als sie angefangen haben zu drehen. Aber ich kann mir das nur so vorstellen, dass natürlich irgendwann mal diese Kameras vergessen werden. So wie ich das mitbekommen habe, ist das schon echt und es wird einem jetzt nicht ein Wort oder ein Satz in den Mund gelegt. Situationen sind natürlich kreiert, also wenn die auf so ein romantisches Date gehen, klar,
Dann
das
hat er nicht vorher selbst die Rosenblätter verteilt am Pool.
ja, ich weiß noch. Nein, ich glaube, das hat dann ein wundervoller Kollege oder eine Kollegin von der Produktion dann gemacht und dieses Date so vorbereitet. Diese Situationen sind natürlich nicht real, dass man da dann auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, beim ersten Date mit dem Heli über Berlin fliegt und, ne, aber die
Ach, hast
Emotionen,
du,
die daraus
also,
entstehen.
Jasmin, hast du solche Dates noch nicht gehabt, etwa?
Ich weiß, vielleicht bin ich an die falschen Typen geraten. Ich habe bisher noch keiner. Wobei, getoppt hätte ich auch ein bisschen Flugangst, aber ja, nee.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das auch dann bei gerade so Bachelor, Bachelorette, Prince Charming auch so mit ein Grund sein könnte, warum am Ende diese Pärchen, die sich in der Sendung finden, im echten Leben keinen Bestand mehr haben. Also dann ist das total aufregend, wenn du in Südafrika bist und dann hast du da drei absolute Dream Dates. Die heißen ja teilweise dann auch gegen Ende dann Dream Dates und dann verbringt man eine unvergleichlich tolle Zeit und dann kommt man zu Hause an in Castrop-Rauxel und sagt so,
Ja.
wie, und heute Abend gucken wir nur DVD oder was? Also
Ja.
das ist jetzt alles. Also dass da auch, und das hat ja nichts damit zu tun, dass das Gefühl dann vorher irgendwie einem ins Ohr geflüstert worden ist, aber natürlich wissen wir ja alle, im Urlaub fällt einem die Liebe immer ein bisschen leichter als im
Ja,
Alltag.
es ist, glaube ich, vergleichbar ganz gut mit so einem Urlaubsflirt. So wie ich das jetzt, ich habe jetzt mit keinem Bachelor oder keiner Bachelorette irgendwie so gesagt, so ja, jetzt sprich mal Tacheles. Wann ist das und das Gefühl jetzt weggegangen oder wieder stärker geworden? Aber klar, sagen natürlich viele von denen so, ja gut, wenn ich jetzt wieder hier in Köln bin oder in Düsseldorf oder wie du sagst, in Castrop-Rauxel, erstmal dürfen die sich ja dann danach nicht sehen oder beziehungsweise nur so versteckt. Das heißt, es fällt erstmal irgendwie alles weg. Freunde treffen, essen gehen, ins Kino gehen. Gut, jetzt war Corona, ging eh alles nicht. Aber ne, das ist ja nicht das in Anführungszeichen normale Leben, wie man es kennt. Und wenn du dann wieder irgendwie hier bist, ja.
Du sag mal, du in deiner Karriere bis jetzt, du bist ja eben noch super jung, hast aber natürlich schon super viel Erfahrung, machst wirklich aufregende Sachen. Hast du denn in deiner Karriere auch irgendwann schon mal das Gefühl gehabt, an diesem Punkt komme ich nicht mehr weiter, weil ich eine Frau bin, oder hier bin ich vielleicht bevorzugt worden, weil ich eine Frau bin oder so? Hat das bei dir in deinem Umfeld, beruflichen Umfeld mal eine Rolle gespielt?
Also ich muss wirklich sagen, dass ich so eine Situation jetzt noch nicht hatte, dass ich dachte, jetzt komme ich hier nicht weiter, weil ich irgendwie eine Frau bin oder so. Klar, ich bin sehr, sehr jung eingestiegen in dieses, auch als Redakteurin und Reporterin. Klar hat man manchmal das Gefühl, auch so bei Interviewpartnern, ne, wenn die mich sehen, ich sehe auch ein bisschen jünger aus, als ich bin, dass die manchmal denken, ach, sie sind aber jung, ne? Ja, ja, ich bin schon vielleicht ein bisschen jünger so gewesen, als manch andere, die eingestiegen sind. Aber ich habe mich davon ehrlich gesagt nie so, nie abhalten lassen. Also das ist dann eher immer für mich eher so ein Ansporn zu sagen, so, nee, ich spreche aber auch über genauso seriöse Themen wie Menschen, die schon irgendwie 10 Jahre länger in dem Beruf sind und vielleicht auch 10 Jahre älter sind. Ich bin jetzt auch seit ein paar Jahren, habe ich auch CVD-Verantwortung sogar auch für die Nachtsendung und teilweise auch für Punkt 12. Und das sind dann schon Momente, wo man sich selbst denkt, so, ja krass, ich bin jetzt irgendwie Ende 20 und hab das schon gemacht. Das empowert mich eigentlich selbst eher. Ich kann immer nur sagen, klar, hat jeder und auch ich Rückschläge erlitten und manchmal werden einem Sachen nicht zugetraut, dann nicht, weil man eine Frau ist. Also das hatte ich jetzt persönlich jetzt noch nicht. Aber vielleicht, weil man jung ist, vielleicht, weil man noch nicht, keine Ahnung, 10 Jahre Erfahrung hat. Das, was ich mir daraus mitnehme, ist, ich will es dann aber trotzdem machen und ich will es trotzdem versuchen und gibt mir wenigstens eine Chance, es zu versuchen. Also das ist auch vielleicht so ein Tipp an Frauen, aber auch Jungs, die irgendwie Bock darauf haben, die vielleicht gerade ein Praktikum machen. Traut euch zu fragen irgendwie, ich will jetzt einfach mal so ein Kollegengespräch irgendwie aufnehmen oder lass mich doch einfach mal so eine Nachricht irgendwie schreiben. Ich finde, da muss halt auch von CVD-Seite und Chef- und Chefinnen-Seite aus die Zeit und auch die Muße da sein, so Leute halt anzutrainieren. Aber klar, es gibt halt in unserer Medienbranche immer noch zu wenig Frauen, die irgendwie auch repräsentativ, sage ich jetzt mal, auf dem Schirm sind. Also auch wenn man so Aussagen hört wie, ja, es gibt jetzt keine Moderatorin, die den Samstagabend so gut machen kann wie XYZ. So, ja,
keine Schlaume.
Ja, da schüttelt man einfach so den Kopf, weil selbst ich in meinem Kreis so denken würde, ich kenne viele, die das sehr, sehr gut machen.
Ja. Du hast jetzt gerade selbst schon gesagt, natürlich hast du auch immer mal wieder Rückschläge gehabt. Was war so ein Rückschlag, wo du gedacht hast, ach, hätte ich doch vielleicht besser Medizin studiert?
Das habe ich Gott sei Dank nie gedacht, weil ich immer dachte so, nee. Ja, es ist natürlich auch, ich habe gerade gesagt, es ist natürlich kein Ellenbogen. Also bei uns ist jetzt nicht so eine Ellenbogen-Atmosphäre, aber es ist natürlich schon ein Beruf, der sehr, sehr öffentlich ist, auf den viele Augen gerichtet sind. Und der gleichzeitig, und ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber ich finde, es auch sehr, sehr subjektiv ist, was bestimmte Beiträge angeht, was so Sachen, welche Bilder nehme ich, welche Musik nehme ich, wie schreibe ich meinen Text. Das ist sehr, sehr viel von einem selbst, was da drin steckt. Und gleichzeitig ist die Sicht von anderen darauf sehr, sehr subjektiv. Und da passiert es natürlich schon, ne, dass man sich manchmal Mühe gibt, irgendwie was besonders schön zu schreiben und dann passt es aber jemand anderem nicht, der in dem Fall dein Chef oder deine Chefin ist. Und wo man so ein paar Sachen dann halt vielleicht verändern muss. Das ist schon was dann natürlich nicht ganz so super ist, ist natürlich jetzt kein klassischer Rückschlag, ne?
Ja, aber ich weiß ja total, was du meinst. Genau das ist es. Und dadurch, dass es eben kein wirkliches richtig oder falsch gibt, ist es dann auch eben manchmal eine Entscheidung, die man selbst dann gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Oder sich denkt, ja, aber warte mal, das war doch jetzt eigentlich viel cooler, so wie ich mir das gedacht hatte. Oder auch nicht. Und auch tatsächlich auch beim Publikum, das merke ich ja auch, dass eben die einen Hörerinnen und Hörer, die den einen Gag super finden, da sagt dann der nächste, hä? Was sollte das denn? Oder so. Und auch damit muss man dann umgehen können. Und am nächsten Tag geht es aber weiter und dann haut man hoffentlich wieder richtig einen raus. Wie sieht es denn bei dir aus? Letzte Frage noch. Wir hatten jetzt ganz am Anfang schon darüber gesprochen, dass du ja eben auch schon für das RTL-Studio in London gearbeitet hast. 2019 war das. Da warst du in London und auch jetzt sehe ich wieder deine strahlenden braunen Augen. Ja, wenn du jetzt so langfristig denkst, genau, ist das sowas, wo du sagst, da würde ich gerne langfristig auch wieder hin und dann auch ganz dahin und über die Royals berichten?
Ah ja, ja. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich in einem Monat London und ich war privat sehr, sehr viel häufiger auch noch da, sehr, sehr in diese Stadt verliebt. Und ich finde, dass so Auslandskorrespondentin oder als, sag ich jetzt mal, von einem deutschen Sender aus einem anderen Land Reportagen zu machen oder über dieses Land zu berichten, unheimlich spannend. Das muss jetzt nicht nur UK, also England sein, es kann auch New York sein oder was weiß ich, LA, Madrid. Aber ich bin schon sehr, sehr England-affin, das muss ich sagen. Das wäre schon so ein großer Traum, aber auch das ist natürlich Arbeit, ne? Also Auslandskorrespondenzen zu bekommen oder überhaupt sich den Weg dahin zu ebnen, da muss man schon sehr, sehr viel für tun. Aber da hast du jetzt so ein bisschen ins Schwarze getroffen.
Erzähl uns noch kurz das Studio in London, wie viele Leute arbeiten da von RTL? Also wie realistisch ist es, dass wir dich da bald sitzen haben?
Es ist sehr, sehr witzig, weil wir haben halt ein Studio in London für ganz England und auch Wales, ne? Also, lass mich mal kurz so, also 5, 6 Leute, würde ich jetzt so sagen, als Produzentin, 2, also ein Studioleiter, dann die wundervolle Katharina Delling, die sehr, sehr viel auch onscreen natürlich als Reporterin unterwegs ist, also entweder in Sachen Brexit-Nachrichten, aber auch Royals, ne? Also sie macht alles. Und das finde ich halt auch so spannend, ne? Also wenn du in einem anderen Land bist, dann hast du natürlich nicht nur so den Fokus, weiß ich nicht, mach nur VIP oder mach nur Nachrichten. Du machst dann halt alles, was anfällt. Und besonders in so einem Land wie England, wo halt sehr, sehr viel los war, ist, glaube ich, oder auch los ist, das ist sehr, sehr spannend.
Mega. Du, also ich drücke dir die Daumen, dass es bei dir so erfolgreich weiterläuft, wie es jetzt schon läuft, aber ich wüsste nicht, was jemals dazwischen kommen soll. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und cool, was du alles machst. Und ich drücke dir natürlich auch die Daumen, dass du vielleicht irgendwann wieder in London dann auch arbeitest. Wenn das der Fall sein sollte, musst du mir jetzt aber bitte einen Gefallen tun. Du musst dann versuchen, eine Wollny-Tasse so zwischen die ganzen Royal-Tassen in so einem Touri-Laden zu platzieren und einfach mal gucken, was passiert. Und das ob irgendjemand hinter die Wollny-Tasse kauft, weil er denkt, ah, das ist bestimmt die Cousine von der Queen oder so.
Ja. Oder so die große Enkelin und die wird nicht so oft gezeigt. Ich versuche das dann und dann mache ich ein Bild, was ich dir dann schicke. Und dann sprechen wir nochmal in dem Podcast darüber, wie die Engländer dann vielleicht auf die Wollnys abfahren.
Ja, Sabine, ich freue mich total, dass wir uns so lange austauschen konnten. Das war super spannend.
Ich mich auch. Danke. Ich fand es sehr, sehr schön, hier zu sein.
Das war die 27. Folge von Die Medienmacherin. Dieses Mal mit Yasemin Merighani. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast bewertet oder abonniert. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen, Wünsche habt, wen wir hier mal einladen können. Schreibt mir einfach über Insta, Facebook, Twitter oder auch über LinkedIn. Wenn ihr Wollny-Fan-Tassen bestellen wollt, dann meldet euch direkt beim RTL.